Ja, ich bin super dankbar, dass Gott spricht. Das ist so toll, oder nicht? Wer ist da auch dankbar für? Ich bin dankbar, dass Gott zu mir gesprochen hat während der Vorbereitung für heute. Und die prophetischen Worte geben mir den Eindruck, dass ich nicht ganz daneben lag. Da bin ich super dankbar für. Und die werden euch Propheten bestimmt auch das Gefühl geben, dass ihr nicht ganz daneben lag. Das ist mega gut, oder? Danke, Jesus. Ah, ich freue mich sehr auf heute. Man sollte das wahrscheinlich nicht machen, aber also dieses Thema. Weiß einer, was das Thema ist? Diesen Monat? Es stand gerade eben schon da. Richtig, es geht darum, dass die Kinder froh werden. Das ist besser, hätte man es nicht sagen können. Es geht um Errettung und Gerechtigkeit. Das ist ein Aspekt der Kultur der Erweckung, den wir uns angucken. Und boah, da gibt's so viele Sachen sozusagen, so viel gute Sachen. Und ich bemühe mich heute wirklich nur das zu sagen, was auch wirklich nötig ist. Okay? Ich dürfte mich gerne zwischendrin mit einem Blick dran erinnern, dass ich nur das sage, was wirklich nötig ist. Okay? Aber ich glaube, es ist nötig, darüber zu reden. Und ich bete nochmal eben. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unsere Errettung bist. Und danke, dass du allein unsere Gerechtigkeit bist. Und danke, dass es wirklich nichts gibt in unserem Leben und schon gar nichts in unserem Leben als Christen, was ansatzweise ohne dich funktioniert. Danke, dass wir komplett abhängig von dir sind, auf die beste Art und Weise. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du heute Morgen ganz neu in meinem Herzen und in dem Herzen von jedem, der mich hört, dass du wirklich neu diese unendliche Abhängigkeit von dir uns bewusst machst, aber auf die beste Art und Weise. Und dass alle jede Spur von Stolz und von eigener Leistung und von Unabhängigkeit von dir etwas beweisen wollen, dass du das einfach rausnimmst, dass du es ganz sanft vor die Tür schiebst heute Morgen, während deine Wahrheit reinfließt, dass wir deine geliebten Kinder sind. Und wenn du das auch möchtest, dann sag gerne Amen. Wie nice. Ich muss kurz mein iPad aufrichten, so wie der Herr uns aufrichtet und uns Rückenwind gibt. Also, bei dem Thema können wir, glaube ich, alle noch unendlich viel lernen. Oder wenn nicht lernen, dann zumindest die Strecke von hier nach hier zurücklegen. Das ist eine ganz... Wie viel sind das? 18, auf Englisch heißt das 18 Inch, ne? Wie sind das so? 35 Zentimeter? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall manchmal ein sehr langer Weg. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass von da oben nach hier manchmal deutlich länger als 35 Zentimeter sind? Wahnsinn. Aber mit dem Heiligen Geist, da kann das manchmal ganz schnell gehen. Und darauf baue ich. Also bei dem Thema, da kann man ja direkt an Evangelisation oder sowas denken. Und darum soll es diesen Monat auf jeden Fall auch noch gehen. Wir haben noch einen Kulturabend, wir haben nächste Woche noch einen Jüngerschaftssonntag. Aber ich glaube, bevor wir als Gemeinde jetzt nochmal neu über dieses hochbelastete Thema Evangelisation sprechen, ist es gut, uns vorher nochmal anzuschauen, was genau heißt es eigentlich, wenn jemand Errettung erfährt. Was heißt es, wenn jemand gerecht wird, oder? Weil ich glaube, wenn wir das ist wichtig, wenn wir anfangen, neu wieder aktiv auf Leute zuzugehen und mit dem Ziel, dass auch sie errettet werden, oder? Weil wenn wir gar nicht genau wissen, wohin wir sie erretten oder wie das funktioniert, dann kommen wir ganz schnell auf ganz komische Bahnen und dann wundern wir uns jahrzehntelang, warum keiner mit uns über Jesus reden will. Also, kommt Mittwochabend. Das wird bestimmt gut. Und kommt auch Montagabend. Das ist noch wichtiger, Gottes Stimme hören. Es gibt so viele Aspekte, die einem da einfallen kann, so viele Wörter, oder zumindest mir. Also, wenn wir errettet werden, dann werden wir ja, irgendwie hat Gott uns ja, Jesus hat uns erkauft, ne? Von wem hat er uns eigentlich abgekauft? Ja, darum geht's nicht. Er hat uns erlöst, befreit. Was hat er noch gemacht? Hat uns reingewaschen. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht, sehr gut. Er hat uns wiederhergestellt. Was waren wir denn vorher? was habe ich hier noch stehen? Ja, wir reden davon, dass wir von neuem geboren wurden. Wer von euch wurde von neuem geboren? Wer von euch hat aktiv an seiner Geburt mitgewirkt? Anderes Thema. Es geht um Buße, Umkehr. Buße auch manchmal schwer belastet, da geht's heute noch ein bisschen drum. Ich finde richtig cool, wie Paulus das im Kolosserbrief schreibt, oder Epheser, dass wir versetzt wurden ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir wurden versetzt. Ich bin versetzt. All diese Sachen. Aber Birgit hat schon, wie auch die prophetischen Wörter, gerade den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, das Allerwichtigste bei Errettung und Gerechtigkeit ist der familiäre Aspekt. dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sind und dass wir in einer barrierefreien Herzensbeziehung zwischen Vater und Sohn leben, die nichts, aber wirklich gar nichts ansatzweise mit dem zu tun hat, wie wir als Kind vielleicht die Beziehung zu unserem Vater hatten. Da sind vielleicht manchmal, wenn es eine gute Beziehung war, Aspekte durchgeblitzt, aber die Beziehung zu unserem himmlischen Vater, will ich euch direkt sagen, die ist so anders und so viel besser, so viel tiefer, aber auch so viel krasser, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und um die soll es heute gehen, um unseren himmlischen Vater. Weil es gibt diesen Vers in Römer 8, da heißt es, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Und in dem rufen wir was? Abba, Vater. Abba ist aramäisch für Papa. Es ist nicht Herr Vater, sondern es ist wirklich Papa. Paulus schreibt, weil wir den Heiligen Geist empfangen haben, deswegen können wir jetzt in diesem Heiligen Geist, den Schöpfer des Universums, das Größte und Herrlichste und Machtvollste, was es überhaupt gibt, das können wir jetzt Papa nennen. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist so Wahnsinn. Und die Ehrfurcht und das alles geht dabei nicht verloren. Es ist alles enthalten da drin, was es wirklich heißt, einen Papa zu haben im Himmel. Das ist unfassbar. Und egal, Paulus schreibt so viel darüber, dass wir erkauft wurden, dass wir erlöst sind, dass wir errettet wurden. Aber dieses Vater, Vater Gott, das taucht, wenn man darauf achtet, dann merkt man, am Ende führt er immer alles dahin zurück. Und auch Jesus hat das gemacht. Hin zum Vater. Nicht hin zu irgendeiner technischen Erlösung, nicht hin zu irgendeinem anderen abstrakten Fakt, auf den wir uns stellen können. Ich liebe abstrakte Fakten. Nicht falsch verstehen. Aber das hilft nur begrenzt. Also diese ganzen Sachen, ich bin erkauft, erlöst, ich bin erlöst, gerecht und frei, berufen, Licht und Salz zu sein. Das hilft uns insofern, als dass es uns in eine größere Offenbarung davon führt, dass wir Söhne Gottes sind. Und was das praktisch bedeutet. Und wenn das nur Kopfwissen bleibt, dann macht uns das eher stolz. Stolz, dass wir mehr wissen als der Mann, die Person neben uns hier im Sitz, mehr als die Leute in der anderen Kirche sowieso, weil was in anderen Kirchen gepredigt wird, Junge, ich weiß ja viel mehr als die. Das war Sarkasmus, ihr versteht das, ne? Aber wenn die Erkenntnis, dass ich erkauft wurde, dass ich reingewaschen wurde, wenn die mich mehr hineinbringt, das Vaterherz Gottes dahinter zu verstehen und zu merken, wie wertvoll ich in seinen Augen bin und dass ich wirklich sein geliebtes Kind bin und nicht sein Diener als erstes, boah, das hat Auswirkungen. Und deswegen ist das so wichtig, dieser Familienaspekt. Ich habe aufgeschrieben, also ich finde die beste Definition von Gerechtigkeit, die mir in den letzten Wochen gekommen ist, ist, Gerechtigkeit ist, wenn ein Vater seine Kinder wiederbekommt. Es gibt nichts Ungerechteres, als wenn einem Vater seine Kinder genommen werden. Und deswegen gibt es nichts Gerechteres und nichts Herrlicheres eigentlich, als wenn diese Beziehung wiederhergestellt wird. Gerechtigkeit ist unsere Beziehung zum Vater. Die ist möglich durch Jesus, seinen Sohn, der uns mit in seine Beziehung zum Vater nimmt. Das heißt, also ne, dieser Vers, ich habe den extra nicht aufgeschrieben, jetzt sage ich ihn trotzdem, 1. Korinther 1, Vers 30. Jesus Christus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Jesus Christus ist uns Gerechtigkeit geworden. Was zum Geier soll das heißen? Aber wenn wir verstehen, ja, ich bin ja in Jesus und ich habe jetzt dieselbe Beziehung zum Vater, wie Jesus sie hatte, auf Grundlage von dem, was Jesus getan hat, dann wird sofort klar, Gerechtigkeit ist meine Beziehung zum Vater, die ich dank Jesus habe. Und dasselbe gilt für diese ganzen anderen Sachen auch. Jesus ist das, worum es sich dreht. Aber er dreht sich um den Vater. Ist unglaublich. Also wirklich. Oh. Ich liebe das, die Kirchenväter, die haben da so oft drüber gesprochen, dass bevor Gott irgendwas anderes war, also bevor Gott Herr war, musste er erstmal Schöpfer werden, weil wovon ist er sonst Herr, wenn er nichts geschaffen hat? Und davor war er was? Vater. Er ist ewiger Vater. Er war schon immer Vater. Er war schon immer der Vater von Jesus. War er schon immer und wird er immer sein. Und wenn du guckst, was die beste Definition von Gott ist, dann ist es Vater, weil das ist das, was er schon immer war. Herr und Schöpfer sind auch wichtig, aber in erster Linie ist er Vater. Und andersrum gilt das für Jesus genauso. Bevor Jesus irgendwas hatte, was er überhaupt erretten musste, bevor Jesus einen Thron hatte, auf den er geklettert ist, war er der Sohn des Vaters. Und Vater und Sohn, diese Beziehung, an der hängt alles. Aus dieser Beziehung heraus sind wir überhaupt entstanden. Und so wichtig ist es, dass wir dieses Herz, das der Vater für uns hat und was so Leute wie Ian definitiv auch tragen, dass wir das mehr und mehr, dass das mehr und mehr zu unserem Herz wird, wie wichtig diese Beziehung zum Vater ist. Und ich predige heute in allererster Linie zu mir selber. Also das sollte von vornherein klar sein, ja. Aber boah, in Johannes 3, Vers 16, die kennen wir alle, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern was hat? ewiges Leben. Cool. Könnt ihr vielleicht mal dran, kannst du vielleicht mal dran schmeißen? Johannes 3, Vers 16. Wisst ihr, mir ist, ich sag den Vers nur, um eine Sache klar zu machen. Also, wir, die wir Christen sind, ne, wir haben das irgendwie klar. Ja, ich bin Kind Gottes. Er liebt mich. Ist gut. Aber weißt du was? Dass du jetzt in deiner Identität als Kind Gottes lebst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das bedeutet, dass Gott dich jetzt mehr liebt als vorher. Weil er hat dich ja schon, als du noch in deiner Sünde warst, hat er dich so sehr geliebt, dass er Jesus gegeben hat. Und Jesus hat dich so sehr geliebt, dass er da gekommen ist. Also an der Liebe vom Vater zum Menschen ändert sich nie irgendwas. Weil die hat er ein für alle Mal klar gemacht, dass egal, ob man sein großartiges Angebot annimmt oder nicht, seine Hand ist ausgestreckt und er hat schon alles gegeben. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen, auch im Umgang mit anderen Leuten, die noch keine Christen sind. Gott liebt die nicht weniger als dich. Ehrlich nicht. Lies das mal. Seine Liebe ist so unendlich und so krass und so stark. Und das ist die Liebe eines Vaters, der seinen Sohn gibt, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen und seine Kinder zurückzugewinnen. Und wichtig, das sage ich der Vollständigkeit halber, also Gott liebt alle gleich, aber wisst ihr, was Gott wirklich hasst? Sünde. Gott hasst Sünde. Und weißt du warum? Weil Sünde seinen Kindern so viel Schaden zufügt. Und deswegen, das ist, also ich habe das früher oft gehört und ich fand das immer logisch, aber ich habe es nie so richtig verstanden, weil mein Bild von Gott dem Vater noch nicht so geschärft war, wie es jetzt ist. Und ich freue mich auf in 10 Jahren, wenn es noch geschärfter ist. Aber kennt ihr dieses Gott hasst Sünder, aber liebt den Sünder? Boah, das ist so schwer in unserer Gesellschaft. Es ist so schwer in unserer Gesellschaft, Sünde zu hassen, aber den Sünder zu lieben. Weil unsere Gesellschaft sieht da keinen Unterschied. In unserer Gesellschaft ist man das, was man tut. Man ist das, was man fühlt. Das bin ich. Und wenn du das falsch findest, was ich tue oder fühle, dann findest du mich falsch. Und der Vater sieht das nicht so, sondern der Vater sieht im unsichtbaren Bereich, wie da echt Strippen gezogen werden und wie da so viel schief läuft. Und er sieht aber die Trennung. Er kann wirklich trennen zwischen Sünde und Sünder. Und auch wir können das in diesen schwierigen Zeiten lernen, wenn das Herz des Vaters wirklich unser Herz wird. Dann können wir wirklich jeden Sünder so sehr lieben, wie Gott ihn liebt. Boah, also allein das zu sagen, ist doch absurd, oder? Jeden Sünder, ich meine, denk mal an den ersten Sünder, der dir einfällt. Den so zu lieben, wie Gott den Sohn liebt, wie Gott, der Vater, Jesus liebt. So sehr könnten wir diese Person lieben. Wahnsinn! Wahnsinn! Oh. Ich habe aufgeschrieben, Jesus kam nicht, um Sünder zu richten, sondern um Sünde zu richten. Und zwar, um die Sünde selbst in seinem Fleisch ans Kreuz zu nageln. Die Sünde wurde gerichtet und die Sünde wurde besiegt. Und die Sünder wurden geliebt. Aber die Sünde wurde getötet. Okay, wir haben gerade in Johannes gelesen, wer an ihn glaubt, hat was? Ewiges Leben. Okay, jetzt mal auch eine Frage, ne? Also du, der du den Auftrag hast, Nationen zu Jüngern zu machen. Ewiges Leben, was, wenn dich einer fragt, was ist eigentlich ewiges Leben? Du musst nicht reinrufen, aber was wäre deine Definition von ewiges Leben? Kann man ja mal drüber nachdenken, ne? Denk mal drüber nach. Ich schlage so lange mal die Definition von ewiges Leben auf. Ich habe nicht ich geschrieben, die hat Jesus uns gegeben in Johannes. Übrigens, im Johannesevangelium steht so oft wie nirgendwo sonst in der Bibel ewiges Leben. Also Johannesevangelium sowieso top. Kannst du mal lesen. Da steht ganz viel über ewiges Leben. Und in Johannes 17, Verse 2 und 3, da betet Jesus zum Vater. Das ist sein Abschlussgebet. Ne? Da sagt er, wie du, Vater, dem Sohn Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wäre das deine Definition von ewigem Leben gewesen? Passiert manchmal, dass das nicht unsere Standarddefinition ist. Ne? Wem passiert das manchmal? Also bei ewiges Leben denken wir so oft an Quantität. Denk daran, wie lang es ist. Denken, ja, ich lebe in Ewigkeit. Wenn ich sterbe, ist es nicht vorbei. Preist den Herrn dafür. So, und was ist mit, bis du stirbst? Hast du dann noch kein ewiges Leben? Und wenn du stirbst und aufwachst und es geht weiter, was genau ist denn dann dein ewiges Leben? Dass es einfach weitergeht wie vorher? Das wäre doch irgendwie schade, oder nicht? Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber ich möchte nur darauf hinaus, bei ewigem Leben geht es viel mehr um Qualität. Es geht viel mehr um das, was in diesem Leben passiert. Und wen wir kennen und von wem wir erkannt sind. Da habt ihr schon oft gehört, aber ne, in der hebräischen Kultur erkennen ist viel mehr als nur Kopfwissen. Ist vielmehr nur, ach ja, den kenne ich. Ne? Adam erkannte Eva, Josef erkannte Maria nicht. Erkennen im Hebräischen ist so intim, so tief, so ein, wie ich das eben schon von Martin übernommen habe, so eine barrierefreie Herzensbeziehung, wo einfach nichts im Wege steht, wo wirklich aus zwei in eins wird, wo Einheit geschieht. Das bedeutet erkennen. Und das ist ewiges Leben. Das ist das, wohin Jesus uns einlädt, was er für uns möglich gemacht hat. Und das ist das, wohin wir andere Leute einladen dürfen. Hier und jetzt ungehinderte Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Natürlich ist es ewig, natürlich ist es für immer, keine Frage. Aber wie dieses schöne Lied heißt, auch, es beginnt schon jetzt. Jetzt beginnt es. Jetzt. Du hast jetzt ewiges Leben. Kannst du jetzt haben. Und ich will das Ganze nach Hause bringen. Es gibt diesen Vers in Galater 4. Der ist so gut. Da geht es auch um Abba Vater. Das ist die andere Stelle. Ich lese die mal. Galater 4, ab Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba Vater. Habt ihr das gelesen? Also wir reden da heute nicht drüber, aber bitte denk mal darüber nach. Wurdest du Sohn dadurch, dass der Geist der Sohnschaft in dich hineinkam? Nur eine Frage. Weil ihr Söhne seid, habt ihr den Geist bekommen, okay? Nur so am Rande. Aber wir lesen mal weiter. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, sondern Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Ist es nicht herrlich? Paulus wusste garantiert, was Jesus gesagt hat über ewiges Leben. Paulus hat mit Johannes abgehangen, der wusste das. Er wusste, dass Gott kennen und von Gott erkannt werden, das ist ewiges Leben. Und er verbindet das hier so wunderbar damit, dass wir Söhne Gottes sind. Und deswegen will ich dir nochmal, wie schon vorher gesagt, einfach nur sagen, Errettung und Gerechtigkeit, das Erste, was uns einfallen sollte und das, was unsere Beziehung zu Gott bestimmen sollte, ist, dass wir Söhne sind. Söhne und Töchter des Höchsten. Geliebt. Lange bevor wir irgendwas für ihn getan haben. So wie Jesus das auch erlebt hat. Ne? Jesus hat kein Wunder vollbracht, keine Predigt gepredigt, von der wir wissen. Er wird getauft. Also das Einzige, was Jesus bis dahin gemacht hat, von dem wir wissen, ist verloren gehen. Er ist einmal seinen Eltern verloren gegangen. Aber Jesus lässt sich taufen, kommt wieder raus. Und der Vater spricht zu ihm für alle hörbar, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da hatte Jesus noch gar nichts gemacht. Und das zeugt davon, dass der Vater ihn nicht mehr geliebt hat, als er dann am Kreuz hing und für uns gestorben ist. Der Vater nicht so, boah, jetzt hast du Zugang zu noch mehr Liebe von mir, weil du das getan hast, was ich wollte. So ist unser Vater nicht. So ist vielleicht dein Vater. So bist du vielleicht als Vater. Gott bewahre. Mir würde das nie passieren. Aber so ist unser himmlischer Vater nicht. Er hält nichts zurück. Er kann nichts mehr von seiner Liebe zurückhalten, weil er uns Jesus schon längst gegeben hat. Puh. Okay. Okay. Jetzt gucken wir uns was an. Wir gehen mal ins Lukas-Evangelium. Lukas 15. Das dürfte keine große Überraschung sein. Da erzählt Jesus drei Gleichnisse. Wir gucken uns alle drei Gleichnisse an. Und die sind mega. Die sind wirklich mega gut. Und das ist auch definitiv so eine Passage in der Bibel, wo ich Buße tun musste dafür, wie ich die immer überflogen habe. Ich immer dachte, ja, kenne ich ja. Gott hat mich ja gefunden. Ich bin ja jetzt zu Hause. Ich bin ja kein verlorener Sohn mehr. Kann ich ja weiterlesen. Aber da steckt so viel drin. So viel steckt da drin. Und ich will dich wirklich ermutigen, lies das mal zu Hause. In verschiedenen Übersetzungen. Lies mit dem Heiligen Geist zusammen. Hör dir das als Audiobibel an und schließ die Augen. Wahnsinn. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt die Augen schließen. Ich lese euch mal Lukas 15 vor. Erstmal nur die Verse 1 bis 10. Also. Es nahten sich zu Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Jesus aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, das ist eine Silbermünze, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. So schöne Geschichten. Die Hauptbotschaft von diesen Geschichten ist nicht, dass wir Gott finden, sondern Gott findet uns. Oder? Also das Schaf hat, der einzige Beitrag von dem Schaf und von der Münze in ihrer Errettung war das Verlorengehen. Oder? Darauf können wir uns doch einigen. Also basierend auf diesen Geschichten, ne? Mehr haben die nicht gemacht. Man könnte beim Schaf, könnte man vielleicht sagen, okay, es war nicht widerspenstig, als es gefunden wurde, aber ganz ehrlich, ich habe 2 Kinder, es gibt nichts, was Menschen, also was so kleine, kuschelige Dinger lieber wollen, als auf den Schultern sein, getragen werden, ne? Da war wahrscheinlich nicht viel Diskussion. Also, ne, wir sagen so oft, oh, und keine Ahnung, 1995 habe ich Jesus gefunden, das ist nicht meine Geschichte, ich bin noch nicht so alt. Aber 1995 haben meine Eltern mich gefunden, da war ich plötzlich. Aber dieses, ich habe zu Jesus gefunden, da ist nichts Falsches dran. Aber ich denke, wir überbetonen da etwas. Ich glaube, wir überbetonen unsere eigene Leistung, unseren eigenen Verdienst, unsere eigene Entscheidung, wo Gott sich doch schon längst vor Urzeiten für uns entschieden hat und uns doch schon längst gefunden hatte, als uns die Augen aufgingen. Also wenn ich sage, ich habe zu Jesus gefunden, dann würde ich sagen, ja, du hast erkannt, dass Jesus dich gefunden hat. Du bist zu dieser Tatsache aufgewacht. Versteht ihr, was ich meine? Da kann man lange drüber nachdenken und wird an einigen Stellen seiner Theologie vielleicht feststellen, dass man da ein bisschen zu sehr sich noch auf das verlässt, was man selber kann. Könnte passieren, ist mir passiert. Und wisst ihr, was in diesem Zusammenhang super interessant ist? Jesus sagt, so ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Also wie viel, also Buße, kennt ihr das? Ist griechisch Metanoia, ist Umdenken, ne? Und Sünde ist Hamartia, Zielverfehlung. Also so sehr ist Freude über einen Zielverfehler, der umdenkt. Ja, Sünder ist so ein Wort, müssen wir auch umdenken. Also aber wie viel Buße hat denn diese Münze getan, eurer Meinung nach? Wie sehr hat sie sich selbst gegeißelt? Wie sehr hat sie um Vergebung gebettelt? Oder das Schaf? Wie viel Buße war da? Nicht so viel, von der wir lesen, oder? Aber Jesus sagt trotzdem, wenn der Hirte eigenhändig ohne Verdienst des Schafes es findet und auf seine Schulter nimmt und nach Hause bringt, dann ist Freude über einen Zielverfehler, der umdenkt. Also das muss die Pharisäer, die ihr ganzes Leben darauf basiert haben, dass sie ihre eigene Gerechtigkeit haben, das muss die so getriggert haben, wie die sehen, wie die Zöllner, die ganze Zeit Geld geklaut haben und wie die Sünder, bestimmt Prostituierte, bestimmt Trunkbolde, wie die ganzen Leute, die die Pharisäer verachtet haben, weil die Pharisäer nicht Sünde und Sünder trennen konnten. Jesus sagt zu ihnen, ich bin hier als Hirte, ich bin gekommen und ich finde gerade. Und es ist dadurch, dass ich einfach nur mit ihnen esse, ohne dass ich ihnen, wie bei Zachäus, ohne dass ich ihnen sage, sie sollen ihr Leben ändern, einfach nur, dass ich sie finde und bei ihnen bin, da ist Freude über Sünder, die Buße tun. Weil die Sünder wollten Jesus hören. Die Pharisäer eigentlich nicht. Und wenn sie ihn hören wollten, dann nur, um ihn zu widerlegen. Boah, es geht so viel mehr um das Herz. So viel mehr. Wo bin ich denn jetzt hier? Verloren, finde mich, Hirte. Also, ich habe das gerade schon gesagt, mir ist einfach nur so wichtig, ne? Gott rettet uns eigenhändig. Mit seiner eigenen starken Hand rettet er uns. Und es gibt Zeiten, da fühlt es sich so an, als würden wir uns an seiner Hand festhalten. Aber da sind wir immer noch genauso sehr in seiner Hand. Okay, und jetzt gehen wir zum dritten, deutlich bekannteren Gleichnis. Wer kommt jetzt? Das wisst ihr. Wer kommt jetzt? Das Schaf, die Münze und dann kommt der? Der verlorene Sohn, richtig, sehr gut. Wenn du das nicht wusstest, ist übrigens nicht schlimm. Ich lese mal. Aber den älteren Bruder lassen wir heute weg, okay? weil damit habt ihr alle gar keine Probleme. Also ich nicht. Nein, wir lesen einfach nur den Teil mit dem älteren Bruder, lassen wir aus Zeitgründen weg. Den könnt ihr gerne zu Hause lesen. Also Jesus redet dann direkt weiter, ne? Ich lese einfach. Ab Vers 11. Jesus sprach weiter: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn, er brachte alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Der machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Da steht in der Fußnote: küsste ihn zärtlich oder mehrfach. Der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also nur ein paar Ergänzungen, die uns helfen sollen. Ne? Dieses Vater, ich will mein Erbe, das habt ihr alle schon bestimmt gehört, das war so viel wie: Vater, du bist tot in meinen Augen. Es geht mir nur um dein Geld, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und der Vater hätte das nicht machen müssen. Niemand war verpflichtet, das zu tun, aber er hat es trotzdem gemacht, um der Beziehung willen. Und der Sohn, also sein älterer Bruder wirft ihm vor, dass er sein Geld mit Huren durchgebracht hat. Ja, also der hat nicht eine tolle Geschäftsidee gehabt und die ist gescheitert, sondern er hat wirklich den heftigst sündigsten Lebensstil gelebt. Im Wissen, dass das nicht das ist, was sein Vater sich für ihn wünscht. Und dann landet er bei den Schweinen und will die Schweine füttern. Und also das musste Pharisäer ja so schockiert haben, weil Schweine waren das Unreinste, was es gab. Und dann auch noch sich an einen zu hängen, der Schweine hat. Und dann das essen wollen, was die Schweine essen. Und nicht mal das bekommen. Also das ist, tiefer geht's nicht, okay? Tiefer kann man nicht fallen. Und dann das Dritte, das habt ihr auch schon gehört, aber dass der alte Mann, der Gutsbesitzer, dass der dann dahin rennt und seine Knie oder seine Füße oder was auch immer zeigt, überhaupt, ne, das geschieht auch gar nicht. Also total, es geziemt sich nicht für einen alten Mann von Status. Okay, all das nur, um zu sagen, diese Geschichte, das geht uns verloren, aber der Vater war noch viel besser, als wir das lesen, und der Sohn war noch viel schlimmer. Ja, noch viel besserer Vater, noch schlimmerer Sohn. Und genau wie das Schaf und die Münze erfüllt der Sohn auch die Hauptvoraussetzung, um gefunden zu werden, nämlich er geht verloren. Da hat er seinen ganzen Beitrag geleistet. Darauf kann er stolz sein. Und es ist so interessant, dass der Vater sagt, sein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Habt ihr das gelesen? Also war sein Sohn wirklich tot? Tot? Nee, oder? Er war nicht tot, tot. Es war eigentlich andersrum. Der Sohn hat zum Vater gesagt, du bist für mich tot. Und dann geht der Sohn weg und kommt wieder. Und es war für ihn so, als würde er neues Leben bekommen, weil er neu in dieses ewige Leben, in diese Beziehung mit dem Vater hineinkommt. Er war, versteht ihr? Also er war nicht wirklich tot. Er war nur getrennt von dem ewigen Leben, was die Beziehung mit dem Vater ist. Davon hatte er sich selber getrennt, indem er gesagt hat, Gott ist tot. Der Vater ist für mich tot. Da steckt so viel drin. Behalt das mal im Hinterkopf, wenn du Paulus liest. Dieses Bild von Tod sein. Tod in Sünde sein. Super interessant. Ich zeige euch mal Bilder. Das mache ich sonst nicht, aber in diesem Fall mache ich es. Ich habe euch 4 Bilder mitgebracht. Vielleicht klappt das ja und man sieht ein Bild. Ah, da kann man nicht so gut erkennen. Kennt ihr dieses Bild? Wer hat das gemalt? Rembrandt, stark. Unser Nachbar aus Holland. Der Rembrandt hat dieses Bild gemalt und das ist super bekannt. Es hängt leider zurzeit für uns nicht zugänglich in St. Petersburg. Aber es ist sehr schön. Und sehr viele Leute feiern dieses Bild. Es gibt ein Buch von Henry Nouwen darüber, wie er einfach nur über diesem Bild meditiert hat und x Offenbarungen in sein Herz fiel. Ich finde das Bild super. Jetzt gerade lese ich ein anderes Buch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich nachher fragen, welches. Kannst du mal das nächste Bild machen? Das ist das Cover von diesem Buch. Super schön. Wer weiß, wer das gemalt hat, hat wahrscheinlich Kunstgeschichte studiert. Nee, der Typ heißt Batoni. Sein Vornamen habe ich schon wieder vergessen, irgendwas Italienisches, Giovanni oder so. aber das ist das Cover von dem Buch, was ich lese und ich finde es wirklich mega schön. Wirklich so schön. Auch die Farben. Mm. So, kannst du noch mal einen zurückgehen, Hans-Jörg? Zu dem anderen Bild. Mir ist aufgefallen, ich habe auch versucht, über diesen Bildern zu meditieren. Ich habe mir die angeguckt, aber ich hatte vorher zu viel Lukas gelesen, deswegen hat mich was aufgeregt. Was glaubt ihr, was hat mich aufgeregt? Ja. Also das sind zwei Sachen drin, die lese ich in meiner Bibel anders. Das erste ist, der Vater empfängt den Sohn vor versammelter Mannschaft. Das ist aber nicht so, sondern der Vater ist ihm entgegengerannt. Richtig? So, und in der Geschichte, wer fällt hin? Wer fällt da? Fällt der Sohn vor dem Vater zu Füßen? Das lesen wir nicht. Wir lesen, der Vater fiel den Sohn um den Hals. Und also Rembrandt, ne, total toll, super Bild. Ich will nicht jetzt hier Haarspalterei betreiben, aber das zeugt doch schon davon, dass jemand wie Rembrandt, der so herrliche Bilder gemalt hat und dessen Bilder so viele Menschen tief bewegt haben und das Evangelium so verbreitet haben, da sieht man doch schon unser protestantisches Ding, ja, aber... Ne, schon vor die Knie fallen in Reue ist schon wichtig und schon auch so, ja, der Vater hat halt auf dich gewartet oder beim nächsten Bild auch, ne, kannst du nochmal das von Batoni da machen. Das Bild ist super toll, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist mehr so, ach ja, komm mal her, Junge, ist ja nicht so schlimm. Versteht ihr, was ich meine? Und da habe ich nachgedacht, ich habe gedacht, welches Bild kenne ich denn? Kenne ich ein Bild, was das besser beschreibt? Und ich kenne ein Bild und ihr kennt es höchstwahrscheinlich auch, wenn ihr das Privileg hattet, christlich aufzuwachsen oder jetzt Kinder christlich zu erziehen. Zeig mal das nächste Bild, Hans-Jörg. Wie episch ist dieses Bild? Oh, herrlich! Irgendwo draußen auf dem Weg, weit vor dem Haus, ist der Vater dem Sohn entgegengerannt und nimmt ihn einfach nur in die Arme. Und ich liebe, dass der Sohn ihn ja nicht mehr in die Arme nimmt, ne? Weil der Sohn zu diesem Zeitpunkt nicht denkt, dass er würdig ist, Sohn zu heißen. Der Sohn hat eine lange Rede vorbereitet, wo er sagen will, Vater, Sohn kann ich nicht mehr sein, mach mich wenigstens zu einem deiner Tagelöhner. Ist euch aufgefallen, der Vater lässt den Sohn gar nicht ausreden. Die Rede, die der Sohn sich bei den Schweinen überlegt, ist nicht so lang wie die Rede, die er beim Vater halten kann, weil der Vater sofort sagt, halt, stopp, genug von diesem Gebrabbel, das stimmt nicht. Hör auf, darüber zu reden, dass du nicht mehr würdig bist. Du bist würdig. Du bist würdig. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin dir entgegengerannt. Und gerade eben wollte, da hinten ist irgendwie so ein neues Memory. Und Joas und mein Sohn, der wollte mir das zeigen. Ich habe gesagt, nee, das sind zu viele Teile für einen Zweijährigen. Tut mir leid. Ich kann dir aber einzelne Bilder zeigen. Ich habe David gegen Goliath gezeigt und darunter war ein Bild versteckt. Das habe ich gerade schnell noch geschickt. Zeig mal das Bild, Hans-Jörg. Das habe ich gerade noch gefragt. Wie episch ist dieses Bild? Das ist da hinten, da könnt ihr euch gleich hinsetzen und über eine Memory-Karte meditieren. Wie episch ist dieses Bild? Ach, herrlich. Ich finde, das bleibt jetzt für den Rest der Predigt da und wird der neue Song wie mein Hintergrund. Oh. Und wisst ihr, was ich hierbei so wichtig finde? Also in der Geschichte vom verlorenen Sohn, da kommt ja der Sohn zurück. Ne? Die Münze kommt nicht aktiv zurück, das Schaf kommt nicht aktiv zurück, der Sohn kommt aktiv zurück. Und wir gucken uns gleich noch an, wie viel Beitrag er dazu wirklich hatte. Aber was so wichtig ist, auch hier kann man sagen, Gott findet uns. Der Vater findet den Sohn. Er hat gewartet auf ihn. Wahrscheinlich seit Tag 1 hat er geschaut, wo bist du, wann kommst du wieder? Und als er ihn dann in der Ferne erblickt hat, als er das erste Lebenszeichen sah, die erste Regung, die er wahrnehmen konnte von Zurückbewegung, da verlässt er alles und rennt hin. Das ist unser Vater im Himmel. Er findet uns. Bill Johnson redet oft darüber, wenn es im Alten Testament heißt, dass wir auf den Herrn warten. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, ich harre auf den Herrn, ich warte auf den Herrn. Da redet er darüber, dass dieses Wort auch für einen Hinterhalt legen benutzt wird. Also einen Hinterhalt legen. Also wenn ich warte, ich kann ja warten, wann kommt die Bahn, das mache ich oft. Ich kann aber auch aktiv warten. Wo kommt sie? Boah, ich werde der Erste sein, der durch die Tür springt. Ich muss bessere Position. Wenn man ganz oft denselben Zug nimmt, dann weiß man, wo die Tür ist, ne? Und dann stellt man sich schon dahin, wo genau, dann kennt man die Fliese im Boden, wo die. Und manchmal gibt's diese Bahnfahrer, die müssen neu sein. Da klappt das nicht. So einmal von 10, da denkt man, der ist neu, ich vergebe ihm. Aber man weiß, wo man warten muss. Und ich liege im Hinterhalt. Ich warte nicht einfach nur passiv. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, genauso ist das bei unserem himmlischen Vater auch. Der wartet darauf, dass seine Kinder nach Hause kommen, aber nicht, ja, wollen wir mal gucken, ob sie es schaffen, bevor ich Jesus schicke und das ganze Ding jetzt zu Ende bringe. So wartet der nicht. Der wartet wie auf heißen Kohlen im Hinterhalt liegend. Der wartet nur darauf, bei der ersten Regung des Herzens eines Menschen zu ihm zu rennen, zuzugreifen. Wie Zugriff. Hä? Habt ihr alle schon mal Krimi geguckt, ne? Die sitzen alle Minuten lang mit ihren Knarren und dann Zugriff. Los geht's. Das ist unser himmlischer Vater. Oh. So, und jetzt will ich noch was, also man kann noch ganz viel zu diesen Gleichnissen sagen. Ne? Lest die selber, lest Kommentare dazu, hört euch Predigen dazu an, ist herrlich. Auch Paul Manwaring hat dazu hier schon so tolle Predigten gehalten. Aber jetzt will ich noch eine Sache machen, die ist nur so ein Vorschlag. Aber er hat ja 3 Gleichnisse erzählt, Jesus, ne? 3 Gleichnisse. So, wir haben einen Hirten, der jemanden findet. Das ist nicht so schwer zu verstehen für jemanden, der schon mal seine Bibel gelesen hat, wer das ist. Ne? Wir haben einen Vater, der jemanden findet. Ne? Haben wir uns da gerade darauf geeinigt, der Vater findet ihn auch irgendwie. Ne? Der Vater ist da. So, und dann ist da diese Frau. Aber alles, was ich sage, ist, dass es in der Kirchengeschichte eine lange Tradition davon gibt, basierend auf Schriftstellen des Alten Testamentes und auf Grammatik im Hebräischen, weibliche Attribute Gottes, weil Gott hat Adam in seinem Ebenbild geschaffen und dann hat er die Mann und Frau daraus getrennt. Das ist euch klar, ne? Gott ist kein Mann. Also er hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und dann hat er den Menschen nochmal aufgeteilt in Mann und Frau, damit die miteinander Gemeinschaft haben können. Ist euch klar, ne? Gott hat weibliche Attribute. Und diese weiblichen Attribute werden aus verschiedenen Gründen in der Kirchengeschichte gerne auf den Heiligen Geist geschoben. Er ist ja schließlich unser Tröster, richtig? Er tröstet uns, wie eine Mutter seine Kinder tröstet. So, und zumindest für dieses Verständnis von heute, ihr könnt das danach wieder wegschmeißen, ja, aber wir haben da den Sohn Gottes, der da kommt und als Rechtfertigung darauf, dass er mit Sündern intime Gemeinschaft hat, weil er die Sünde von den Sündern trennen kann, sagt er, wisst ihr was? Der Sohn kommt, der gute Hirte, und findet Sachen. Und die Frau, die weiblichen Attribute von dieser Kraft, die offensichtlich fähig ist, Sünder zu finden, die kommt und findet euch. Und der Vater wartet ganz aktiv darauf und rennt den Sündern entgegen. Worauf will ich hinaus? Nicht nur Jesus rettet dich, sondern deine Errettung ist ein Job der ganzen Dreieinigkeit. Der Vater hat den Sohn nicht auf eine Allein-Solo-Mission geschickt, dass er das mal hier hinkriegen soll irgendwie. So war das nicht, sondern wir lesen das bei Paulus. Die ganze Fülle Gottes war in Christus. Die ganze Fülle Gottes hat durch Christi Tod die Welt mit sich selbst versöhnt. Die ganze Fülle Gottes. Und wenn man diese 3 Gleichnisse, wisst ihr, also ist ja wichtig, ne, dass die 3 Gleichnisse hintereinander stehen und so, und man muss ja auch das Kommende durch das Gewesene interpretieren. Und wisst ihr, wie ich gerne diese 3 Gleichnisse zusammenfassen will? Ich habe eine Sache vergessen. Ich habe Folgendes vergessen. Habt ihr das gelesen, mein verlorenen Sohn? Da heißt es, als er zu sich kam, sprach er. Ja, der Sohn hatte irgend so einen Aha-Moment und er kam zu sich. Was ist da passiert, metaphorisch gesehen? Aufwachen, ja. Im Comic, was wäre passiert? Ihm ist ein Licht aufgegangen, das Licht geht an. So, wer zündet das Licht an? Die Frau zündet das Licht an. Oder? Das haben wir doch gelesen, die Frau zündet das Licht an. Und worauf will ich hinaus? Dieses Metanoia, dieses Umdenken, das ist eine Erneuerung unseres Sinnes, ist nichts, worauf wir uns etwas einbilden können. Es ist nicht, ich habe keine Ahnung, wie auch immer, bevor ich Jesus kennengelernt habe, bevor ich erkannt habe, wer ich wirklich bin, habe ich mich Gott sei Dank mit genug guten Sachen gefüttert und deswegen war ich in der Lage, umzudenken und meine Nachbarn sind halt noch nicht in der Lage. So ist das nicht. Der Heilige Geist hat das Licht angemacht und du hast erkannt, wie es wirklich ist. Metanoia, Umdenken ist ein Geschenk Gottes. Die ganze Errettung von dir, die ganze Errettung deiner Familie, die ganze Errettung der Welt ist ein vollkommenes, eigenhändiges Geschenk Gottes. Und so wie der Hirte das Schaf nicht neben sich hertreibt, sondern er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause, so glaube ich, trägt auch der Sohn den verlorenen Sohn. Wisst ihr, Jesus Christus, er trägt den verlorenen Sohn auf seinen Schultern und bringt ihn zum Vater und der Vater kommt ihm entgegen. Das alles ist nur möglich, weil vorher der Heilige Geist den Sohn schon gefunden hat und das Licht angemacht hat. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr sehen, wie die ganze Dreieinigkeit, die ganze Fülle Gottes so involviert ist darin, uns zu finden und uns bei sich zu haben und uns zum Vater zu bringen? Wie der Sohn und der Geist, wie wir das so oft lesen, wie deren Job es ist, uns den guten Vater zu offenbaren, damit wir ihn erkennen. Und wenn wir den Vater erkennen, dann haben wir was? Ewiges Leben. Es geht so sehr um Beziehung mit dem Vater und auch dem Sohn und dem Geist. Die könnten ihr eigenes Ding machen. Die sind vollkommen Gott. Der Heilige Geist könnte eine eigene Kirche aufmachen. Der könnte sagen, hier, Second Baptist Church of Holy Spirit. Wir sind die Konkurrenten zu dem anderen. Versteht ihr, was ich meine? Aber macht er nicht. Und auch der Sohn, wir lesen so oft, wie demütig er ist, dass er alles tut, worum der Vater ihn bittet, weil die Herzensbeziehung rein ist. Und dann, wenn er das Reich bekommen hat, wenn der Vater ihm das Reich gibt, was macht er damit? Er gibt es ihm wieder. Er sagt, nee, hier kannst du haben. Versteht ihr? So wertvoll sind wir im Augen der ganzen Dreieinigkeit. Und deswegen sind wir auch nicht nur irgendwie, also Jesus hat uns nicht vor dem wütenden Vater gerettet, ne? Jesus ist nicht gekommen, damit uns der wütende Vater wieder lieben kann. Wir haben Johannes 3, Vers 16 gelesen, der Vater hat uns vorher schon so sehr geliebt. Wir sind verbunden worden mit der ganzen Dreieinigkeit, so wie Ian das so schön gesagt hat, ne? Wir im Sohn, der Sohn in uns, der Sohn im Vater und Vater und Sohn zusammen in uns. Und das alles ist überhaupt nur möglich durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns gegeben wurde, weil wir Söhne sind. Weil. Oder überhaupt, das, also diese Gleichnisse, die Sachen kommen ja wieder zurück zu ihrem Ursprung. Ist euch das, ne? Die waren nicht irgendwo, nicht der Vater hat eine Legende gehört von einem Sohn, den er gerne adoptieren würde, sondern es ist eine Rückkehr zum Ursprung. Die Frau hat nicht das Gerücht vernommen, der Vorbesitzer hat hier eine Münze verloren, sondern die Frau hatte die Münze. Die Münze ist verloren gegangen, sie kehrt zurück zu ihrem Ursprung. Auch da steckt sehr viel drin. Also, ich möchte abschließen, ich würde sagen, basierend auf diesen Gleichnissen, es ist gut und richtig zu sagen, dass jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Er ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Wisst ihr, diese Münze, kennt ihr die andere Geschichte, wo Jesus über Münzen redet? Da wird ihm eine Münze gegeben und er sagt, was ist da drauf? Da ist das Abbild des Kaisers drauf. Also gehört das wem? Dem Kaiser. Also gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Und alle wussten, oh, Ebenbild. 1. Mose 1. Krasse Geschichte. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. An diese Silbermünze, da war jemand drauf abgedruckt. Da war ein Ebenbild drauf, das Ebenbild des Herrschers. Versteht ihr? Oh! Also alle Menschen, alle Münzen, alle Schafe gehören dem Herrn. Und sie gehen verloren, aber sie gehören noch immer ihm. Sie sind sein. Und er wartet nicht passiv darauf, dass irgendwann jemand die Chance hat, irgendwann zufällig jemanden in einer Fußgängerzone trifft, der ihm Traktat in die Hand drückt, sondern er liegt die ganze Zeit im Hinterhalt aktiv. Er zündet das Licht an. Er rennt ihm nach, dass er ihn erretten möge, dass das, was tot war, dadurch, dass die Beziehung getrennt ist, von Seiten des Schafes, von Seiten des Menschen, dass das wiederhergestellt werden kann. Wiederhergestellt zu einer intimen Beziehung mit dem Vater Gott, der so viel besser ist, als wir das jemals denken können. Und wiederhergestellt in Beziehung mit Sohn und Geist, die so viel enger miteinander verbunden sind und deren Ziel so viel mehr ist, uns den Vater zu zeigen, als wir das immer denken. Also du denkst vielleicht manchmal, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dass der Gottesdienst chaotisch wird und ich nichts verstehe. Das ist nicht das Ziel des Heiligen Geistes. Das Ziel des Heiligen Geistes ist, dir den Vater zu zeigen. Und der Vater sieht aus wie Jesus. Auch krass, oder? Jesus hätte ja auch sagen können, ich bin gekommen, um euch den Sohn zu zeigen. Tada, hier bin ich. Nein. Um den Vater zu zeigen. Wenn du nicht weißt, wie der Vater aussieht, dann guck dir Jesus an. Dafür ist er gekommen. Und ich habe mal drei Sachen daraus extrahiert, die wir uns ganz praktisch mitnehmen könnten. Also das erste ist ja, der Kontext, in dem Jesus das erzählt, ist ja, dass er enge Gemeinschaft mit Sündern hat. Also er aß mit ihnen. Die Pharisäer erwähnen das extra. Er isst sogar mit ihnen. Also für uns ist das nicht so krass. In der hebräischen Kultur war es sehr krass, mit jemandem zu essen. Da hat man ein Leben geteilt. Und Jesus rechtfertigt sich also nicht im Sinne von aber, sondern er erklärt, er deutet, was er gerade tut. Seine Handlung war ein prophetisches Zeichen. Ne? Er hat gezeigt, wie Gott ist, wie der Vater ist. Und er hat gesagt, wisst ihr was? So sieht es aus, Sünder zu finden. So sieht es aus, verlorene Schafe zu finden. So sieht es aus. Gemeinschaft haben mit Leuten, die den Vater noch nicht kennen und ihn ihnen zu zeigen. Und ich glaube, für uns ergibt sich daraus der Auftrag, dass wir gut daran tun, mehr und mehr da rein zu investieren, dass auch wir Menschen werden, dass auch wir Abbildung Jesu und des Vaters werden, wo Sünder gerne Gemeinschaft mit haben, obwohl wir Sünder hassen. Weil glaube ich eigentlich ist das der Schlüssel, dass wir den Leuten zeigen, was möglich ist, indem wir Nein zu den Dingen sagen. Und das heißt, also auch bei Jesus hat das nicht bei allen Leuten funktioniert, okay? Also sei nicht frustriert, wenn du nicht morgen alle Leute auf deiner Arbeit errettest, indem du bei ihnen im Büro erscheinst. Aber da fängt es an, Gemeinschaft mit Leuten zu haben und keine Trennung zu ziehen zwischen meinen christlichen Freunden und meinen nicht christlichen Freunden. Hat Jesus uns vorgelebt. Und das Zweite, was ich glaube, der Sohn hat ja, als ihm das Licht angeht, da erinnert er sich ja daran, wie gut die Leute es haben, die beim Vater sind, ne? So meine Frage, wenn dein Arbeitskollege oder dein Nachbar, der gerade Schweine füttert, metaphorisch gesehen, erkennt der oder erinnert er sich daran, wie sehr du im Segen des Vaters lebst, dass er das auch gern hätte? Das ist nur eine Frage, das ist gar keine verdammende Frage, ne? Aber ich glaube, es gibt nichts Anziehenderes, nichts Motivierenderes, nichts Begeisternderes für jemanden, der den Vater nicht kennt, als zu sehen, wie jemand wirklich in Gemeinschaft mit ihm ist und wirklich im vollen Segen von ihm lebt. Das ist so anziehend. Und daran erinnern sich die Leute. Wenn sie dich gesehen haben, erinnern sie sich an dich. Und das ist nicht ihre Leistung und das ist nicht deine Leistung, sondern es ist der Heilige Geist, der die Lampe anzündet. Und dann kommt der Moment der Erkenntnis. Und wir können darauf vertrauen, dass der Moment der Erkenntnis kommen wird, weil der Vater ist treu, unsere Gebete zu erhören. Und seine Saat kommt nie leer zurück. Und er wartet nicht passiv, sondern er liegt im Hinterhalt. Und das Dritte? Wenn wir dann mit Leuten reden, was erzählen wir denen denn dann? Hoffentlich nicht, dass Jesus uns vor ihrem bösen Vater gerettet hat. Und dass, wenn sie das richtige Gebet reden und die richtigen Sachen unter der Woche machen, dass der Vater sie dann endlich liebt. Das würde uns nicht passieren, glaube ich. Hoffe ich stark. Bin sehr überzeugt, dass uns das nicht passieren würde. Aber es ist wirklich wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, wie gut der Vater wirklich ist. Und wie sehr alles von seiner Initiative abhängt. Und wie er sogar kleinste Schritte als etwas Riesiges sieht. So wie in Hebräer 11, kennt ihr das? Dieser Hall of Fame von den Gläubigen, von den Leuten des Glaubens. Und ich so, echt? Die Frau von Abraham ist da drin? Das war Glauben? Okay, vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal in Hebräer 11, wenn das schon Glauben war. Versteht ihr, was ich meine? Gott sieht so viel mehr auf das Herz als auf das Endergebnis. So viel mehr auf das Innere als auf das Äußere. Auch im Lobpreis übrigens. Oder wenn wir hier vorne stehen. Jetzt gerade hört Gott mir zwar zu, aber er schaut vor allem auf mein Herz. Und natürlich heute Morgen an dich die Einladung, dich finden zu lassen. Von mir aus darfst du gerne darum erzählen, du hast Jesus gefunden, aber eigentlich geht es darum, dass Jesus dich findet, dass der Vater dich findet. Und wenn du heute Morgen, ja, wenn wir hier alle heute Morgen schon gefunden sind, ist das super, aber dann ist die Einladung da, noch mehr zu erkennen, wie gut Gott ist und was es wirklich heißt, in Einheit mit ihm zu leben. Weil ewiges Leben, wenn das wirklich ist, Gott kennen, also das hört ja, wann hört das auf, Gott erkennen? Nach 100 Jahren in der Ewigkeit haben wir dann alles von Gott erkannt? Nach 10 Milliarden Jahren haben wir dann alles von Gott erkannt? Ich glaub nicht. Vielleicht ist ewiges Leben ja progressiv, wer weiß. Vielleicht gibt es da ja Level, die wir entdecken können. Auch schon im Hier und Jetzt. Und ich möchte gerne mehr entdecken und mehr erleben. Nicht, indem ich mir das verdiene, sondern indem ich erkenne, was mir geschenkt wurde und was jemand anderes für mich verdient hat. Und ich habe mir ein Lied gewünscht, was wir vielleicht gleich hören oder singen. Vielleicht kann der Jan Micha schon mal nach vorne kommen. und werden es einfach singen oder du kannst einfach zuhören und vielleicht können ein paar Leute einfach da an der Seite stehen. Und wenn du für irgendwas, was dich bei dieser Predigt angesprochen hat, hast, Gebet möchtest, wenn du segnen möchtest, dann sagst, ich möchte mehr den Vater erkennen, wie er ist, oder du sagst, ich bin nicht gefunden, ich möchte gefunden werden, oder vielleicht hast du Zweifel daran, dass du geliebt bist, oder dass du Sohn Gottes bist, ey, dann lass uns das hier und heute beenden. Lass uns hier und heute eine Linie ziehen und sagen, die Liebe des Vaters ist bedingungslos für dich, jetzt. Und alles andere muss sich darunter ordnen, ja? Oder wenn du sagst, boah, ey, mein Herz für die Verlorenen, das ist nicht das, was der Vater hat. Ich liege nicht im Hinterhalt für meine Arbeitskollegen. Ich warte eher darauf. Ich warte ängstlich darauf. Dann komm und lass dich kurz segnen. Und das alles kannst du auch gemeinsam mit dem Heiligen Geist in der Stille an deinem Platz tun oder während du das Lied mitsingst. Und ich segne uns noch zum Abschluss. Heiliger Geist, ich danke dir so, so sehr, dass du hier bist. Ich danke dir so sehr, dass es nichts gibt, wonach du dich mehr sehnst, als uns neu das Licht aufgehen zu lassen und uns neu sehen zu lassen, wie gut der Vater wirklich ist, wie nah er wirklich ist und wie viel Jesus wirklich schon erfüllt hat. Danke, dass du dafür da bist heute Morgen. Und ich lade dich so sehr ein, dass du das tust, dass du tust, was du am besten kannst, dass du das tust, was du am liebsten tust. Und dass während du das tust, echt wirklich Heilung geschieht an unseren Körpern. Ich segne unsere Körper, ich segne unsere Seelen, dass Heilung geschieht, während wir mehr erkennen, während uns das Licht aufgeht und während wir sehen, welche Lügen wir noch geglaubt haben und an welche falschen Versprechen wir uns gehängt haben. Wie sehr wir uns auf unsere eigenen Leistungen verlassen haben und wie sehr wir irgendwelche Dinge in unserem Leben als Strafe für unsere eigenen Taten gesehen haben. Da ist Heilung heute Morgen verfügbar für deinen Körper und für deine Seele. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du, während du uns Offenbarung und Klarheit schenkst, dass du diese Folgen davon, diese negativen Auswirkungen auf unser Leben, diese Bedrückung, dass du die gleich mit wegnimmst, weil Finsternis nicht da bleiben kann, wo Licht ist. Wir sagen, Licht Gottes, komm rein. Komm herein. Und verlorener Sohn, komm herein. Verlorenes Schaf, komm rein. Verlorene Münze, komm herein. Lasst euch finden und wacht auf zu der Erkenntnis, dass ihr schon längst gefunden seid. Hey, du bist so gut, Gott, und wir lieben dich. Danke.